Garlem, das Schattenspiel von Dane Rahlmeier. Ein Roman aus dem Rick Future Universum von Sven Matthias. Gelesen von Tim Gößler. Siebter Teil. Garlem und Kirai haben Virides erreicht. Eine von einem Schleimozean bedeckte Welt, auf der Garlem den Geist des Meeres finden will. Eine Intelligenz, die den Ozean erfüllt. Doch Virides ist eine sterbende Welt und der Geist bleibt unauffindbar. Während Garlem mit seinen Zweifeln kämpft, ob er noch rechtzeitig gekommen ist, taucht plötzlich eine Schar Druhun-Krieger auf. Alte Feinde von Garlem, die auf dem Planeten gestrandet sind. Sie machen augenblicklich Jagd auf Kirai und ihn.
Sie waren jetzt nahe genug, dass er Details erkennen konnte. Massige Körper, wie schwarze Rüstungen mit blutroten Mustern darauf, von denen er immer noch nicht wusste, ob sie nur Zierde waren oder einen anderen Zweck erfüllten. Lange, horizontale Scannerlinsen anstelle von Augen. Er hatte die Kerle gehasst, seit er mit Rick und den anderen damals über eines ihrer Schiffe gestolpert war.
»Die Waffen runter«, dröhnte die Druhun-Stimme erneut und diesmal sehr viel näher. »Oder wir eröffnen das Feuer.«
»Schieß auf mein Kommando«, sagte Garlem. Aber er wusste, dass es sinnlos war. Sie waren in der Schussreichweite der Druhun lange bevor ihre eigenen Waffen sie erreichen konnten. Und die Druhun würden sie in derselben Mikrosekunde, in der dies geschah, mit ihrem Kreuzfeuer durchlöchern. Selbst wenn sie ins Schiff flohen, zögerte dies ihren Tod nur hinaus. Sie hatten nur eine einzige Chance. Garlem zitterte. Er hob den rechten Arm. Das Sonnenlicht wurde von der Helix fast völlig absorbiert. Kirai wich vor dem Artefakt zurück. »Was hast du vor?« Er sagte nichts. Stattdessen konzentrierte er sich, nahm all seinen Mut zusammen. Er versuchte, die Hitze zu ignorieren, die auf einmal ausgebrochen zu sein schien, den kalten Schweiß, der unter seinen Achseln prickelte. »Es darf nicht schiefgehen«, dachte er. Das Herz schlug ihm bis zum Hals, drohte ihn zu ersticken. »Bitte, lass uns überleben. Lass uns...« »Garlem?« Im selben Moment, als er Kirais Ruf hörte, nahm auch er es wahr. Das Dröhnen von Motoren aus der entgegengesetzten Richtung. »Was?« Er blickte über die Schulter und erwartete noch mehr Druhun. Aber er irrte sich. In der Ferne sah er das Glitzern von Licht auf Metall. 5 Motorboote, so groß wie Shuttles, pflügten über das Meer und warfen dabei Fetzen von Schleim auf. Jedes Boot war randvoll besetzt mit Lebewesen. Es waren Terraner, kein Zweifel. Menschen. Sie trugen Helme, Kampfwesten, Waffen. Und sie hielten direkt auf die Vago zu. »Bitte sag mir, dass die auf unserer Seite stehen.« Kirai klang ängstlicher, als sie wahrscheinlich beabsichtigt hatte. »Ich«, setzte Garlem an. In diesem Moment waren die Boote auf ihrer Höhe und schossen links und rechts an der Vago vorbei, dem Druhun-Schwarm entgegen. Garlem und Kirai wirbelten herum. Waffenfeuer blitzte auf. Rote Laserlanzen und violette Partikelstrahlen flogen zwischen Himmel und Meer hin und her. Garlem hielt den Atem an, als er sah, wie die Besatzungen der Boote im Sekundentakt minimiert wurden, wie ihre Körper ins Meer fielen und im Schleim versanken. Gleichzeitig wurden immer mehr Druhun aus der Luft geschossen wie Übungsdrohnen. Explosionen ließen den Himmel beben. Die Boote der Terraner schwärmten aus und jagten in irrwitzigen Schlangenlinien über das graugrüne Phlegma, während sie versuchten, die Druhun so weit wie möglich voneinander zu isolieren. Wo die Schüsse der Druhun präzise und gemessen waren, feuerten die Menschen blindlings in die Luft. Es war klar, dass sie keine ausgebildeten Kämpfer waren. Garlem und Kirai erschraken, als eines der Boote explodierte, nachdem sein Antrieb getroffen wurde. Dann folgte ein zweites. Garlem hörte Schreie gellen, die plötzlich abrissen. Alles drängte ihn darauf, den Terranern zu helfen. Doch so weit entfernt, wie sie waren, konnte er nichts ausrichten. Menschen und Druhun fielen, einer nach dem anderen. Doch schon nach wenigen Minuten stand fest, dass die Terraner gewinnen würden, wenn auch nur durch ihre bloße Überzahl. Dann erlosch der Feuersturm. Der Himmel war frei von Druhun. Von den 5 Motorbooten waren nur noch 3 übrig. und ihre Besatzungen waren sichtlich geschröpft. In einem Boot waren nur noch 8 Menschen übrig, wo vorher 2 Dutzend gesessen hatten. Insgesamt hatten vielleicht 30 von ihnen überlebt. Sie machten in langen Kurven kehrt, dann steuerten sie erneut die Wago an. Kirai ließ die Pistole nicht sinken.
»Ist das jetzt gut oder schlecht für uns?«
»Im Zweifelsfall«, murmelte Garlin, »immer schlecht.« Ihm war klar, dass die Taraner zur Interstar Corporation gehörten. Er hatte das Dreieck von Sternen auf den Rümpfen der Boote gesehen, als sie an ihnen vorbeigerast waren. Terraner waren zumindest etwas gesprächsbereiter als Druhun, aber als er an das falsche Spiel dachte, das die Konzerntypen bei seinem letzten Besuch auf Viridis gespielt hatten, sank seine Zuversicht ins Bodenlose. Mit erhobenen Waffen sahen sie zu, wie 2 der 3 verbliebenen Boote das weißschimmernde Raumschiff mit einigen Dutzend Metern Abstand flankierten. Dann stoppten sie die Antriebe. Das dritte Boot traute sich näher an die Wago heran. Es waren 12 Männer und Frauen an Bord. Terraner hatten so ausdrucksstarke Gesichter wie nur wenige andere Spezies. Garlin sah in ihren Mienen Wut und Trauer über den Verlust ihrer Leute. Verzweiflung, aber auch Hoffnung beim Anblick der Wago. Nicht wenige von ihnen waren verletzt. Sie versorgten Arme, Beine und Kopfwunden mit behelfsmäßigen Verbänden oder spritzten sich Morpholazin gegen die Schmerzen.
»Sie können die Waffen runternehmen«, sagte eine männliche Stimme über Lautsprecher. »Wir kommen in Frieden!«
Diese Stimme. Garlin kniff misstrauisch die Augen zusammen.
»Können Sie mich verstehen?«
»Ja«, rief Kirai. Ihre Nervosität war überdeutlich.
»Sehr gut. Mit Ihrer Erlaubnis würden wir gern an Bord kommen. Wir stellen keine Gefahr für Sie dar. Versprochen!«
Erst jetzt konnte Garlin den Sprecher unter seinen Artgenossen ausmachen. Er hatte einen Kamm an den Mund gehoben und sah völlig verwildert aus. Das blonde Haar hing ihm wirr in die Stirn. Ein kurzer, aber ziellos wuchernder Bart umrahmte sein Kinn wie bei allen anderen männlichen Vertretern seiner Leute auch. Seine khakifarbene Kleidung war zerrissen und verdreckt. Trotzdem wirkte sein Gesicht wild und kämpferisch, seine Stimme fest. »Der geborene Anführer«, dachte Garlin. Jetzt war er sich sicher.
»Er ist es«, sagte er, halb ungläubig. Kirai stutzte.
»Wer ist wer?«
»Der Kerl mit dem Komm. Ich habe ihn fast nicht erkannt.«
Bei ihrer letzten Begegnung hatte der Terraner sein Haar sorgsam mit Gel gebändigt. Sein Kinn, wie gemeißelt, mit einem deutlichen Grübchen, war perfekt rasiert gewesen und seine Kleidung sündhaft teuer, mit einem Marik-Kristall an der Krawattennadel.
»Mr. Parker«, rief Garlin ohne große Herzlichkeit. »So sieht man sich wieder, was?«
Er senkte das Gewehr. Der bärtige Terraner blinzelte verblüfft.
»Darf man fragen, woher?«
Er fixierte Garlin für einen Moment, dann dämmerte es ihm.
»Jesus, Buddha und Allah, du bist der Junge von Futures Crew!«
Garlin nickte.
»Höchstpersönlich.«
Ein angestrengtes Lächeln erschien in Parkers Bart.
»Ich hoffe, es gibt keinen alten Groll zwischen uns. Ich meine, was damals passiert ist...«
»Ja, ja, alles rein geschäftlich, schon klar.« Kirai machte ein höhnisches Geräusch.
»Diese Welt hier gehört uns«, sagte Parker. »Ihr wart unsere Gäste. Und wir hatten berechtigten Grund zu der Annahme, dass das, was ihr hier treibt, nicht ganz koscher ist.«
»Komisch«, sagte Garlin. »Genauso ging's uns auch.«
»Wer ist das?« flüsterte Kirai misstrauisch.
»Jeff Parker, der Boss von der Operation hier. Rick und er sind sich schon ein paar Mal über den Weg gelaufen. Er hat immer einen auf Kumpel gemacht, aber der Kerl ist verschlagener als 3 Islaks.«
»Gut zu wissen«, sagte Kirai.
»Was ist hier passiert, Parker?« rief Garlin. »Wo kommen die ganzen Druhun plötzlich her?«
»Heißen diese Kreaturen so? Egal, wir haben keine Zeit für lange Erklärungen. Wie wir die Mistkerle kennen, sind noch mehr von ihnen im Anmarsch.«
Erst jetzt registrierte Garlin, dass Parker sich mit der freien Hand die Brust rieb. Er glaubte, einen rostroten Fleck zu erkennen, der den Hemdstoff in dem Bereich verfärbte.
»Euer Schiff«, sagte Parker, »kann es fliegen?«
»Das wollten wir selbst gerade herausfinden«, sagte Kirai.
»Dann beeilt euch. Ihr habt gesehen, was für Verluste wir hinnehmen mussten. Wir müssen von diesem verfluchten Planeten runter, bevor wir hier alle verrecken.«
»Wir müssen gar nichts. Kirais Stimme war kühl.
Miss, diese Dinger werden uns alle kalt machen, wenn wir nicht schnellstens von ihr abhauen.
Was ist mit ihrem Konzern? Fragte Garland.
Wir haben keinen Kontakt mehr zur Firma. Diese verfluchten Dinger haben irgendwelche Störsender verteilt. Nicht mal unsere persönlichen Comms funktionieren, geschweige denn der Hyperfunk. Die Zentrale wird sofort nach Kontaktabbruch Rettungsschiffe geschickt haben, aber wir sind hier draußen so weit ab vom Schuss, wir haben keine Ahnung, wann sie hier eintreffen.
Entschuldigung,
rief eine dünne Frau mit kurzgeschorenem, kupferrotem Haar, die neben Parker saß.
Aber wenn ihr Schwierigkeiten mit eurem Antrieb habt, dann kann ich euch vielleicht helfen, ihn wieder flott zu kriegen. Ich bin Ingenieurin.
Danke, Miss Kowalski, sagte Parker. Ein exzellenter Vorschlag.
Sir, die Zeit läuft uns davon,
sagte ein Mann mit einer Haut so dunkel, dass sie fast schwarz wirkte.
Ich weiß, Mr. Ferreira.
Parker wandte sich an Galen.
Bitte, unser Leben liegt in euren Händen. Viele von uns brauchen medizinische Versorgung. Ihr habt doch bestimmt eine Medibox oder so etwas an Bord. Und vielleicht etwas Wasser und etwas zu essen. Unsere Vorräte sind so gut wie aufgebraucht.
Garlands Blick glitt von einem Boot zum anderen. Er sah die Schmerzen der Menschen, ihre flehenden Blicke.
Du hast es selbst gesagt.
Kirai drehte sich zu ihm.
Dieser Kreatur ist nicht zu trauen.
Garland sagte nichts. Er suchte den Himmel nach anrückenden Juhun ab, doch er fand nichts als Blau und Wolken. Wenn sie den Reaktor nicht wieder hinkriegten, war alles vergebens. Dank Hubert, Ricks Bordingenieur, kannte er sich ein wenig mit diversen Typen von Schiffsantrieben aus, aber möglicherweise nicht genug, um einen zu reparieren, der größeren Schaden erlitten hatte. Vielleicht konnte Parkers Ingenieurin ihnen tatsächlich helfen.
»Also gut, Parker«, sagte Garland, »ich sag Ihnen, was wir machen.«
Während Kirai draußen die Terraner im Auge behielt, kehrte Garland zurück ins Schiff, suchte im Glühen der Notbeleuchtung eine Frachtkiste und füllte sie mit Proteinpacks, Wassercontainern und 3 Mediboxen aus der Krankenstation, die er anschließend den Besatzungen der Boote zuwarf. Einige der Menschen weinten vor Freude, als sie die Vorräte und erste Hilfe auffingen. Es berührte Garland unangenehm.
»Ich hoffe, du weißt, was du tust«, flüsterte Kirai ihm zu.
»Vertrau mir«, sagte er und überspielte seine Unsicherheit mit einem gewinnenden Lächeln.
Er wandte sich an die Terraner.
»Das waren natürlich keine milden Gaben. Als Ausgleich schwärmt ihr aus und haltet nach weiteren Juhun-Ausschau.«
Die Terraner blickten zu ihrem Chef.
»Erscheint mir fair«, sagte Parker.
Er wandte sich gerade dem Fahrer seines Bootes zu, als Garland sagte,
»Sie nicht, Parker. Sie kommen an Bord. Mit Ihrer Ingenieurin. Und lassen Sie Ihre Waffen zurück.«
Parker nickte.
»Miss Kowalski, Sie haben den Jungen gehört«,
sagte er für alle deutlich hörbar. Er ließ sein Boot starten und an den rechten Flügel der Vago heranfahren, der wie ein Steg aus dem Wasser ragte.
»Warum er?« fragte Kirai unter 4 Augen.
»Damit wir ihn im Auge haben«, gab Garland zurück. »Und damit seine Leute keine Dummheiten machen. Außerdem, vielleicht kann er uns sagen, was mit dem Meer passiert ist. Ob der Geist noch lebt.«
»Garland«, setzte Kirai betrübt an, aber sie sprach nicht weiter.
Er wusste, was sie dachte, dass er sich verzweifelt an eine Hoffnung klammerte, die es nicht gab. Er fürchtete es selbst. Die halb versunkene Vago schwankte kaum merklich, als Parker und seine Ingenieurin an Bord hüpften.
»Ki, hör zu. Aber nur, wenn du endlich aufhörst, mich so zu nennen. Ich geh mit den beiden runter. Halt du hier draußen Wache.«
Er sah, wie wenig ihr der Gedanke gefiel.
»Das ist nur so eine Frage, aber wer hat dich eigentlich zum Kommandanten ernannt?«
Er zuckte mit den Achseln. »Gefühlte 10.000 Raumschlachten, die ich hinter mir hab, mein halbes Leben lang als Vagos erster Offizier, außerdem jahrelange...«
»Schon kapiert«, sie lächelte schwach. »Also gut, ich bleibe hier oben, aber beeilt euch.«
»So gut wir können.
Wenn irgendwas ist, schrei so laut du kannst.« »Hatte ich sowieso vor.«
Garland grinste und küsste sie. Parker und seine Ingenieurin Miss Kowalski gesellten sich zu ihnen.
»Also«, sagte Parker, »worauf warten wir noch?«
Garland deutete mit dem Gewehr zur offenen Dachluke.
»Nach Ihnen!«
Der Maschinenraum war eine dunkle, hallende Höhle, von schwächlichem, biolumineszentem Schein erfüllt. Miss Kowalski trat an den Reaktorturm, der sich wie eine Säule aus blauem Glas in der Mitte erhob.
»Kennen Sie sich mit syndolonischen Schiffen aus, Linda?« fragte Parker.
Die rothaarige Frau nickte. Ihre Haut war mit dunklen Sprenkeln übersät.
»Ein wenig, Sir. Während meines Studiums habe ich an einem Austauschprogramm für Interstellare...«
»Das reicht mir schon«, sagte Parker. »Beeilen Sie sich. Wir haben wenig Zeit.«
»Natürlich, Sir.«
Kowalski nickte und öffnete fachmännisch eine Abdeckung. Sie betätigte 2, 3 Knöpfe, doch der Reaktor blieb stumm.
»Hoi wei«,
sagte sie und kratzte sich den Hinterkopf.
»Das wird nicht einfach. Anscheinend sind einige Aggregate durchgeschmort.«
»Tun Sie, was Sie können«, sagte Parker.
Kowalski ließ sich von Garland einen Werkzeugkasten geben und nahm einen Incortex-Schrauber daraus hervor. Dann kramte sie eine Kugelschreiberlampe aus ihrer Tasche, knipste sie an und klemmte sie sich zwischen die Zähne. Anschließend öffnete sie eine Luke am Fuß des Reaktorturms und kroch bis zur Hüfte hinein. Garland und Parker hörten das Zischen und Surren des Werkzeugs. Dann und wann murmelte Kowalski etwas zu sich selbst. Eine Angewohnheit, die Garland bei vielen Ingenieuren bemerkt hatte. Hubert eingeschlossen.
»Ihr hattet Glück, dass wir nah genug waren, um euren Absturz zu sehen«, sagte Parker.
Sein wuchernder Bart und das kränkliche Halblicht der Notbeleuchtung ließen ihn wie das Gespenst eines Bettlers wirken.
»Wir hatten nicht damit gerechnet, dass sich noch jemand anders auf diese Welt verirrt. Was führt euch überhaupt hierher, wenn man fragen darf?«
»Das geht Sie einen Haufen Wagdreck an«, sagte Garland, jedoch nicht feindselig.
Parker schmunzelte. Es wirkte nicht echt.
»Man merkt, dass du viel Zeit mit dem Golvonen verbracht hast. Apropos, was ist mit Future und dem Rest deiner Crew?«
Er fragte es so betont beiläufig, dass Garland eine Falle witterte.
»Sie sind beschäftigt«, sagte er, »anderswo. Übrigens können Sie froh darüber sein. Soweit ich weiß, hat Rick geschworen, Sie mit Ihrer eigenen Krawatte zu erwürgen, wenn er Sie das nächste Mal sieht. Nicht, dass ich es ihm verübeln könnte.«
Parker nickte.
»Ich habe nichts anderes erwartet.«
Garland fixierte ihn.
»Was ist hier passiert, Parker? Was ist mit dem Meer los?«
»Komm her, du Mistding«,
hörten sie Kowalski aus dem Reaktorturm raunen.
»Verdammt gute Frage«,
Parker zuckte die Achseln.
»Alles, was wir wissen, ist, dass diese Dinger plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht sind und einen Großteil unserer Verteidigungseinrichtungen im Orbit und auf dem Planeten abgeschossen haben.«
»Irgendwer muss sie hierher geführt haben.«
»Nicht irgendwer.«
Parkers Blick war düster. Er rieb sich wieder die Brust.
»Miss Baleva, meine verdammte Assistentin.«
Garland erinnerte sich an die dunkelhäutige, unverschämt schöne Terranerin. Er hatte damals den Eindruck gehabt, sie wäre Parker komplett hörig. So konnte man sich täuschen.
»Sie hat mich angeschossen und hätte mich in meinem Büro verbluten lassen. Zum Glück haben meine Leute mich gefunden und wieder zusammengepflegt. Wir haben versucht, mit eurem Schiff Kontakt aufzunehmen, aber ihr wart schon verschwunden und diese Dinger vernichtet. Zumindest dachten wir das. Tja, und dann brach die Hölle los. Sie sind wie eine biblische Plage über uns hergefallen. Nur einige wenige, aber Gott, sie waren wie verfluchte Killermaschinen, haben systematisch alle unsere Plattformen besetzt, die Mannschaften einfach abgeschlachtet.«
»Jo«, sagte Garland trocken, »das können Sie am besten.«
Parker ignorierte das. Die Erinnerung verdüsterte seine Miene.
»Aus dem Generator einer Plattform haben sie sich eine EMP-Kanone gebastelt. Das Ding war mächtig genug, den armseligen Rest unserer Sicherheitsflotte runterzuholen. Nur knapp 300 von uns sind entkommen und haben sich zusammengerottet. Aber wir sind keine Kämpfer. Und bei jedem neuen Angriff sind mehr und mehr von uns gestorben. Bevor dieser ganze Irrsinn losging, gab es 2000 Männer und Frauen auf dieser verfluchten Rotzkugel. Jetzt sind nur noch die wenigen übrig, die ihr draußen gesehen habt.«
Sein Blick lastete auf Garland. Er spürte Parkers Wut über den Tod seiner Leute und, das überraschte ihn, seinen Kummer.
»Wer oder was sind diese Viecher? Und was verflucht nochmal wollten sie hier?«
»Uns. Rick, Hubert, Efi und mich.« Garland bezweifelte, dass es klug war, dies laut auszusprechen.
»Keine Ahnung«, sagte er, ohne Parker anzusehen.
Wo ist dieses verflixte Kabel?«
murmelte Kowalski.
»Scheiß auf die Druhun«, sagte Garland. »Sagen Sie mir lieber, was mit dem Meer abgeht.«
»Das Meer stirbt«, sagte Parker ungerührt. »Wir wissen nicht, warum. Es ist, als ob das gesamte Ökosystem vergiftet worden wäre. Vielleicht haben diese Druhun. Vielleicht haben diese verdammten Killermaschinen irgendwas hier eingeschleppt.«
»Ja«, Garland hatte auch schon daran gedacht. Die Technik der Druhun war extrem fremdartig. Ein bizarrer Mix aus Maschine und Lebewesen. Wer wusste schon, was für eine Art von Strahlung von den Trümmern ausgegangen war, als sie damals ins Meer gestürzt waren? Vielleicht, dachte er, war es auch ihre reine Bosheit, die den Planeten vergiftet hatte. Garland schluckte schwer. Er fühlte sich schuldig für das, was mit Viridis passiert war, und diese Schuld lag wie eine Eisenkette um seine Kehle. »Es stirbt«, haben sie gesagt. Seine Stimme klang matt. »Das heißt, es ist noch nicht ganz tot.«
»Na und? Was macht das für einen Unterschied? Hauptsache, der verdammte Schleim greift uns nicht auch noch an. Ich will gar nicht daran denken, wie viele Schiffe uns diese Rotzkugel gekostet hat, noch bevor Future hier angetanzt ist.«
»Diese Rotzkugel war, ist ein Lebewesen, Mann. Und sie haben in seinen Eingeweiden rumgestochert. Sie würden sich genauso wehren.«
Parker blickte auf ihn herab. »Du ahnst nicht, wie scheißegal mir das ist.« Zorn brodelte in Garland hoch, und ein neuer Schein erfüllte den Maschinenraum, ein blaues Glühen, das von seinem rechten Arm ausging. Parkers überraschter Blick fiel auf die Helix.
»Was ist das für ein Ding?« flüsterte er fasziniert.
»Vergessen Sie's!« Garland versuchte, seine Wut herunterzuschlucken. Die Strahlung der Schattenhelix verglomm langsam.
»Vielleicht gibt es noch gesunde Regionen im Meer«, sagte er. »Vielleicht irgendwo in der Tiefe.«
»Ja, vielleicht gab es noch Hoffnung.«
»Kann schon sein.« Parker kratzte sich den Bart. Garland bemerkte, wie er immer wieder zu der Helix linste. »Du kannst dir sicher vorstellen, dass ich den Kopf nicht für maritime Forschung frei hatte. Mich interessiert nur, dass meine Leute und ich von hier wegkommen. Und das so bald wie möglich.«
Als habe es ihn gehört, erwachte das Schiff zum Leben. Die Beleuchtung vertrieb die Dunkelheit wie eine aufgehende Sonne, der Reaktorturm erstrahlte in blauem Licht und sein gleichmäßiges Brummen ließ den Boden vibrieren.
»Et voilà!«
Kowalski kroch aus der Luke und erhob sich, ihr schmutziges Gesicht vor Freude strahlend.
»Ein Phasenmodulator hat sich verabschiedet. Ich habe einen sekundären Energiebypass gelegt. Das Baby schnurrt wieder wie ein Kätzchen.«
Parker lächelte stolz. Garland konnte den Stein, der ihm vom Herzen fiel, am eigenen Leib spüren.
»Gute Arbeit, Linda. Hervorragende Arbeit.«
Er klopfte ihr auf die Schulter.
»Sie haben uns alle gerettet.«
Kowalski sagte nichts. Garland sah Tränen der Rührung in ihren Augen. Parker drehte sich ihm zu.
»Und jetzt bringt uns von hier weg.«
»Nein«, sagte Garland.
»Was?«
»Sie haben mich gehört.«
Parker richtete einen Finger auf Garlands Brust.
»Das war keine Bitte, Junge!«
»Und das hier ist mein Schiff!«
Garland hielt dem glühenden Blick des Menschen ohne Wimpernzucken stand.
»Ihr seid nur zu zweit«, sagte Parker düster. Er hatte die Hände zu Fäusten geballt.
»Ja«, sagte Garland, »mit einem halben Dutzend Protonblastern an Bord.«
»Du würdest uns abknallen?«
Er blickte zu dem Gewehr in Garlands Hand.
»Es wäre nicht das erste Mal«, sagte Garland, insgeheim überrascht von sich selbst. Es klang wie etwas, das ein Kronda sagen würde.
Miss Kowalski schluckte.
»Aber...«
Parker fuhr ihr über den Mund.
»Bist du irre, Junge? Willst du, dass wir alle krepieren? Was suchst du auf diesem verfluchten Planeten?«
»Ein Freund«, sagte Garland.
»Hörst du mir nicht zu? Es gibt hier niemanden mehr, außer meinen Leuten und diesen Dingern.«
»Sie wissen nur nicht, wo sie suchen müssen.«
»Jetzt sei doch vernünftig. Von mir aus kannst du später wiederkommen. Aber zuerst müssen wir...«
»Nein«, sagte Garland wieder. »Dann ist es vielleicht zu spät. Ich fliege erst, wenn ich mit meinem Kumpel gesprochen habe. Und versuchen Sie keine krummen Dinger. Das Schiff hört nur auf uns.«
Das ist doch...
An Bord ist Platz genug für alle ihre Leute. Garland wunderte sich über die Ruhe, die Kühle in seiner eigenen Stimme. Außerdem gibt's hier eine Medi-Einheit. Dort können sie die Verletzten aufpäppeln. Genug zu essen ist auch da. Wir haben Schilde, Waffen. Wir können die Druhun auf 100 Klicks Entfernung vom Himmel schießen.
Mr. Parker, vielleicht sollten wir...
Kowalski verstummte sofort, als ihr Boss die Hand hob. Garland sah, welche Mühe es Parker kostete, seine Wut im Zaum zu halten. Key und ich geben hier die Befehle. Wenn Ihnen das nicht passt, fliegen Sie von Bord. Ist das angekommen, Parker? Parkers Blick drohte ihn zu tranchieren.
Also schön. Es ist angekommen, sagte er, seine Stimme ätzend wie Säure.
Gut für Sie. Garland drehte sich zu Kowalski. Danke für die Bastelei.
Gern geschehen, murmelte sie.
Genug geredet, Parker funkelte Garland an. Da draußen warten immer noch meine Leute.
Sie fürchtete, dass sie den Gestank von faulem Fisch auch nach 10.000 Duschgängen nicht loswerden würde. Er war in ihren Kleidern, ihrem Haar, ihren Poren, verpestete ihr ganzes olfaktorisches System. Dann und wann stiegen Blasen aus der Tiefe auf, wahrscheinlich verursacht durch Fäulnisgase, und zerplatzten mit einem Furzen an der Oberfläche, was neue Stinkschwaden wehen ließ. Kirai fand es unmöglich, sich vorzustellen, dass dieser Ozean jemals etwas anderes gewesen war als ein miefender, kotzefarbener Brei. Weiterhin bemüht, durch den Mund zu atmen, blickte sie sich um. Sie sah die drei Boote der Terraner in drei verschiedenen Richtungen am Horizont, wo sie angehalten hatten, um Meer und Himmel nach drohenden Schwierigkeiten abzusuchen. Doch es gab keine Zeichen von den Druhun. Noch nicht.
»Was mache ich hier eigentlich?« fragte sie sich mit verwirrtem Blinzeln. »Auf dieser stinkenden Welt, mit Heskas Waffe in der Hand, umgeben von einem Haufen Terraner.«
Ihre Flucht von zu Hause, Tirus Tod, der Flug durch den Hyperraum, ihre Zeit mit Garland, all das kam ihr plötzlich widersinnig vor. Falsch, als sollte sie nicht hier sein.
Aber wo dann?
Die letzten Monate war sie ziellos durch die Galaxis getrampt, ohne einen Ort, den sie Heimat nennen konnte. Wo gehörte sie hin? Vielleicht nirgendwo. Vielleicht war es das Beste für sie, in Bewegung zu bleiben. Allein, so wie zuvor. Ungebunden, frei, niemandem Rechenschaft schuldig, außer sich selbst. Das Gefühl, nach all den Jahren im Käfig aus Diamant ihre eigene Herrin zu sein, war berauschend gewesen. Aber jetzt war da Garland. Er war so radikal anders als alle anderen Wesen, die sie zuvor gekannt hatte. Unwiderstehlich, wie ein verbotenes Spiel. Seine Küsse ließen ihre Beine weich werden, und er hatte dieses Funkeln in seinen azurblauen Augen, eine Lebensfreude, die ansteckend war. Aber sie war sich nicht sicher, was sie waren, Freunde oder mehr. Sie war sich nicht sicher, was aus ihnen werden sollte, genauso wenig wie sie wusste, ob es klug gewesen war, mit ihm zu reisen. Es hatte sie in ungeahnte Schwierigkeiten gebracht. Gestrandet auf einem Schleimplaneten, verfolgt von einer Privatarmee eines megalomanischen Möchtegern-Despoten. Vielleicht hätte sie auf ihn hören sollen, als er sie vor sich gewarnt hatte, denn ein Teil von ihr, ein winziger, aber immer präsenter Teil, hatte Angst vor ihm. Vor den Dingen, die er ihr gezeigt hatte, dem Albtraumuniversum, das sie durchflogen hatten. Es tröstete sie nur wenig, dass er selbst von alledem gehörig eingeschüchtert war, auch wenn er versuchte, das vor ihr zu verbergen. Vielleicht war es besser, wenn sich ihre Wege bei der nächsten Gelegenheit wieder trennten. Vielleicht war es auch das Beste für ihn, ungebunden zu sein, den Kopf frei zu haben für seine Suche. Vielleicht auch nicht. Denn zum einen hatte sie ihn wirklich gern, mehr als das. Zum anderen hatte sie ihn nicht belogen. Sie glaubte, dass es an seiner Seite nicht langweilig werden würde. Und bislang hatte sich dies bewahrheitet. Und das war gut so, denn nach Jahren der Gefangenschaft wollte sie ihr Leben vollends auskosten. Es gab so viel zu sehen, so viel zu erleben, eine ganze Galaxis zu erkunden. Und der Gedanke, jemanden zu haben, mit dem sie all das teilen konnte, war schön. Es blieb nur die Frage, ob sie beide die Abenteuer überleben würden, die auf sie warteten. Denn es gab noch etwas, vor dem sie sich fürchtete. Eine Angst, die ihr im Nacken saß wie ein Joch aus Eis, dass ihr Vater sie entgegen aller Wahrscheinlichkeit fand, so wie er es schon einmal geschafft hatte. Dieser Gedanke ließ sie noch mehr erzittern als die Erinnerung an den Schattenraum. Ein Vibrieren ging durch die Schiffshülle und riss Kirai aus ihren Gedanken. Sie spürte die Energie, die die Vago von Neuem erfüllte, und atmete tief durch. Sie haben es geschafft.
Kirai!
Sie wirbelte erschrocken herum, als eine vertraute Stimme ihren Namen rief. Aber da war niemand. Sie stand allein auf dem Rücken des Schiffes, umgeben von einem Ozean aus gräulichem Auswurf. Vielleicht war es nur ihre Nervosität. Ki! Die Stimme, die sie kurz danach aus dem Schiff hörte, war echt. Alles im grünen Bereich, rief Garland. Du kannst reinkommen. Erleichtert steckte sie Heskas Pistole an ihren Gürtel, dann kletterte sie in den Bauch der Vago, der wieder hell erleuchtet war. Garland stand dort, ein Lächeln auf den grauen Lippen, zu allem bereit. Die beiden Terraner waren bei ihm. Also, sagte Kirai, wie geht es jetzt weiter? Wie alle Schiffe ihres Vaters verfügte auch die Vago über ein Teleportsystem. Garland startete die Antriebe und das Schiff befreite sich aus seinem klebrigen Bett im Schleim. Sie flogen die Boote von Parkers Leuten an und befahlen ihnen über die Außenlautsprecher, ihre Waffen abzulegen. Sie portierten erst das gesammelte Arsenal der Terraner an Bord und verstauten es im Frachtraum. Dann holten sie die Menschen per Strahl in Zweier- und Dreiergruppen in den Hauptkorridor. Es wurde sehr schnell sehr eng an Bord. »Die Verletzten gehen sofort auf die Krankenstation«, wies Parker seine Artgenossen an. »Der Robodoc kümmert sich um euch. Alle anderen begeben sich in die Quartiere links und rechts. Wir sind Gäste hier an Bord. Benehmt euch dementsprechend. Dann haben wir diesen Albtraum bald überstanden.«
»Sir, bitte sagen Sie uns, dass wir sofort Richtung Heimat fliegen«, sagte einer der Terraner, ein Mann mit blauschwarzem Haar und Mandelaugen.
»Ich fürchte, das müssen Sie unseren Gastgeber fragen, Masato.« Kirai sah, wie Parker sich mit einem humorlosen Grinsen an Garland wandte. »Keine Sorge«, sagte dieser schlecht gelaunt, »wir fliegen schon früh genug.«
»Was soll das heißen?
Warum nicht sofort?«
»Worauf warten wir?«
Das aufgeregte Gemurmel der Terraner erfüllte das Schiff. Kirai spürte ihre Wut, ihre Frustration am eigenen Leib. Dann sah sie das Ding, das hinter den Menschen stand. Schwarze Facettenaugen glitzerten im weißen Licht. Sie zuckte zusammen, und das Ding war fort. Garland sah sie an, während die Terraner weiterhin durcheinander brüllten.
»Was ist los?« »Ich dachte...«
Sie schluckte mit trockener Kehle. Er nahm ihre Hand.
»Ki, was ist los?«
»Der Käfer«, sagte sie, »der Käfer aus meinem Traum. Ich habe ihn gesehen, hier an Bord.«
»Was?«
Garland blickte sich um. »Wo?«
»Was für ein Käfer?« fragte Parker mit gerunzelter Stirn. »Was zum Geier ist hier los?«
»Garland...« Kirais Hände zitterten. »Irgendetwas beobachtet uns, verfolgt uns. Und ich glaube, es ist ganz nah.«
Gaurus Tek. Er war 3000 Jahre alt, der letzte seiner Art, und alle seine Feinde waren tot. Alle bis auf einen. Seine Spezies war vor Ewigkeiten vergangen, ausgelöscht von anderen Völkern, die sich vor ihren telepathischen Fähigkeiten und hehren Eroberungsplänen zu Recht gefürchtet hatten. Er war der einzige Überlebende, von dem er wusste, der einzige, der die Jahrhunderte im Exil überdauert hatte, bis die Bedrohung vorübergezogen war und der Name seiner Spezies zusammen mit dem anderer untergegangener Zivilisationen verblichen war. Als er es wieder gewagt hatte, sein Versteck zu verlassen, hatte niemand mehr erkannt, wer oder was er war.
Ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Doch ihm drohte ein viel schlimmeres Schicksal als die Verfolgung. Eine Gefahr, die jede Spezies, die so langlebig war wie die seine, stets fürchtete. Langeweile. Um ihr zu entfliehen, hatte er die Milchstraße bereist, auf der Suche nach Wundern und Gefahren. Und als die Hyperraumkorridore nach Andromeda und die Magellanschen Wolken erschlossen worden waren, hatte er auch sie erkundet, hatte Dinge und Welten und Wesen gesehen, von denen andere nicht zu träumen wagten. Aber bloße Entdeckungsreisen hatten ihn nicht erfüllt. Seine Spezies stammte von Raubtieren ab und hatte sich auch nach Jahrmillionen ihre räuberischen Instinkte bewahrt. Auf seiner Welt hatten nur die Stärksten überlebt. Schwäche war etwas, das man ausbrannte, im Keim erstickte. Er wusste, dass er mit seinen Fähigkeiten alles haben könnte. Macht, Reichtum, Ansehen. Doch das Einzige, das ihm Vergnügen bereitete, das Einzige, das die Langeweile fernhielt, war die Jagd. Und so hatte er sich die letzten 1000 Standardjahre als Jäger und Mörder verdingt, angeheuert von den Ultrareichen der Galaxis. Dabei war ihm das Geld immer gleichgültig gewesen. Es verhielt sich nur oft so, dass die Beute und damit die Jagd umso interessanter war, je mehr Galax der Auftraggeber besaß. Und er war gut in seinem Job. Eine Kombination seiner Fähigkeit, anderen seinen Willen aufzuzwingen und dabei gleichzeitig von ihrer Energie zu zehren, verbunden mit einem laserscharfen Verstand und dem Instinkt des Raubtiers. In 1000 Standardjahren war ihm niemals eine Beute entkommen. Bis auf ein einziges Mal. Er war angeheuert worden, den Erzpiraten Vago vor dessen Exekution einzufangen und zu seinem Auftraggeber zu bringen, der, wie unzählige andere auch, noch eine Rechnung mit dem alten Borgonen offen hatte. Eine Herausforderung, die er sehr geschätzt hatte, denn seine Beute war auf Exilon eingekerkert gewesen, einem Hochsicherheitsgefängnis der Shanagar-Autokratie. Er hatte sich an Überwachungskameras und Wachen vorbeigeschlichen, wie ein unsichtbarer Geist, hatte die Zelle des Piraten geöffnet und den grauhäutigen Humanoiden niedergeschossen, der mit Vago zusammen eingesperrt gewesen war. Er war fast zusammen mit dem bewusstlosen Borgonen auf sein Schiff entkommen, als die Grauhaut ihn von hinten angegriffen und das Feuer seiner Kameraden auf ihn gelenkt hatte. Er war nur mit knapper Not entkommen, erfüllt von einem Gefühl, das er seit Ewigkeiten nicht mehr gespürt hatte. Demütigung, gefolgt von einem Durst nach Rache, der heute noch mehr brannte als damals. Er besaß in allen Spiralarmen der Galaxis ein Netzwerk von Informanten, welches er sich mühevoll in Jahrhunderten aufgebaut hatte. Sogar Spitzel innerhalb des intergalaktischen Sicherheitsdienstes standen ihm zu Diensten. Nicht lange, und er hatte den Namen seines einzigen lebenden Feindes erfahren. Garlan, der Angehörige einer unbekannten Spezies, Vagos Stellvertreter und Adoptivsohn. Ihn ausfindig zu machen, war nicht einfach gewesen. Die Grauhaut hatte gelernt, unterzutauchen. Dann hatte einer seiner Informanten ihn kontaktiert, ihm mitgeteilt, dass seine Beute vor kurzem die Yahanda-Station im Braktal-System verlassen hatte, an Bord eines Schiffes, welches einer Terranerin namens Niela Akina gehörte. Seine Beute war bereits von Bord, als er das Schiff eingeholt hatte, aber Akinas Erinnerungen hatten ihm die Syndulon gezeigt, mit denen die Grauhaut gegangen war, und ihre Gesichtstätowierungen, die seine Informanten augenblicklich zuordnen konnten. So war er zum Haus von Conna Varidur gekommen, wo er den Xirdaseher in seine Gewalt bekommen hatte. Er war nicht der Einzige, der das Wesen namens Garlan jagte, das wusste er. Die halbe Galaxis schien hinter seiner Beute her zu sein. Doch er würde sie als Erster in seine Finger bekommen. Und er würde seinen Rachedurst stillen, bevor er ihn verzehrte.
»Ich sehe eine grüne Welt«,
zirpte Zirgul in seiner Sehertrance.
»Eine sterbende Welt. Wir sind nah. Ganz nah!«
Den Geist des Insektoiden zu unterwerfen, hatte Gaurus weniger Mühe gekostet als ein Atemzug.
Um sich Zirguls weiterer Kooperation zu versichern, hatte er den Xirda mit Drogen und Willensbrechern vollgepumpt, bis er nicht mehr war als eine organische Maschine, die genau tat, was er wollte. Die Weisungen des Seers hatten sie bis in die entlegenen Weiten des Kashari-Sektors geführt. Nach tagelanger Reise durch den Hyperraum konnte Gaurus es fühlen. Die Jagd näherte sich ihrem Ende. Er saß im Kommandosessel seines Ein-Mann-Schiffes, eingehüllt in Dunkelheit, die nur vom Blinken der Konsole durchbrochen wurde. Sein Anzug aus Tarnpolymer war deaktiviert, sein Kopf lag frei. Er wirkte wie ein Totenschädel mit nur millimeterdünner, totenbleicher Haut überzogen. Seine knorrigen Hände mit ihren 6 Fingern waren wie Schraubzwingen um die Steuereinheit gelegt. Seine Augen, 2 leuchtende gelbe Schlitze, die tief in den Höhlen lagen, waren starr auf den winzigen Hauptschirm gerichtet. Zirgul saß links von ihm, gefesselt. Wie schon seit Tagen murmelte er von der sterbenden grünen Welt, blind und taub für alles, was um ihn herum geschah.
»Ich kann sie fühlen. Sie ist ganz nah. So nah.«
Plötzlich zuckten seine Fühler alarmiert.
»Meister, sie weiß, dass wir kommen,«
zirpte er.
»Sie hat meine Verbindung zu ihr bemerkt.«
»Ist das ein Problem?« fragte Gaurus, ohne sich umzudrehen.
»Nein«,
antwortete der Xirda müde.
»Sie will auf dem Planeten bleiben, mit der Grauhaut. Sie suchen etwas. Suchen. Suchen.«
»Dann gibt es keinen Grund, sie nervös zu machen.«
Gaurus' linke Hand löste sich von der Steuereinheit. 2 Finger, die in eisenharten Nägeln endeten, zuckten vor und bohrten sich tief zwischen die weiche Stelle unter Zirguls Kinn, die nicht von dunkelgrünem Chitin geschützt war. Der Xirda starb augenblicklich und ohne einen Laut. Als Gaurus die Finger zurückzog, sahen sie aus wie in violette Farbe getaucht. Er wandte sich wieder dem Hauptschirm zu. Ja, er fühlte es. Seine Beute war nah. Vor ihnen tat sich eine Welt aus feucht-klebriger Finsternis auf, während die Vago in 200 Meter Tiefe durch die Schleimfluten glitt wie ein Messer durch verdorbenen Pudding. Die Bugscheinwerfer des Schiffes waren ausgeschaltet. Einzig der Scanner zeigte ihnen, wohin sie fuhren. Dann und wann tauchten auf dem Display seltsame Formationen auf. Die meisten davon waren die Überreste von Weltraumschrott, der in Jahrtausenden auf den Planeten niedergeregnet war. Andere waren übergroße, verknöcherte Korkenzieher oder hauchzarte Gerippe von etwas, das beinahe ein Vogel hätte sein können. Virides Fauna, vom Schleim verschluckt und begraben. Die ganze Welt war ein einziges, sumpfiges Grab. »Nein«, dachte Garnen, »es muss etwas geben. Ein Funken Leben, egal wie klein. Es kann nicht alles tot sein.« Er saß hinter der Hauptkonsole, Kirai an seiner Seite, während Parker ihnen stehend über die Schultern blickte. Garnen hatte die Hände so fest zu Fäusten geballt, dass er nicht wusste, ob er sie je wieder öffnen konnte. Er hoffte, betete, dass sie dem Planeten nicht noch weitere Schmerzen zufügten, indem sie durch seine Galatmassen schnitten. Er hatte diese Schmerzen am eigenen Leib gespürt, damals, als er mit dem Geist des Meeres verbunden gewesen war und die Druhun sie angegriffen hatten. Aber bislang hatten sie gut 5000 Kilometer Schleim durchpflügt, ohne dass das Meer reagiert hatte, wie man es von toter Materie erwarten würde. »Es muss etwas geben. Es muss.« Was, wenn er sich irrte? Sein Herz trommelte vor Verzweiflung. Was, wenn das Bewusstsein des Geistes völlig erloschen war? Wenn es das Klügste war, für ihn, für Ki, für die Menschen an Bord, diese sterbende Welt so bald wie möglich zu verlassen, bevor sie hier ebenfalls den Tod fanden? Nein, nicht bevor er das Meer bis auf den letzten Mikrometer gescannt hatte. Das war er dem Geist schuldig.
und Vagos Andenken. Sie blieben vorerst hier unten und suchten weiter nach letzten noch gesunden Schichten von Schleim. Ki und er waren sehr schnell übereingekommen, dass es besser war, die Druhun nicht auf sich aufmerksam zu machen, indem sie durch den Himmel flogen, kilometerweit sichtbar. Garland hoffte, dass sie unter all dem Schleim für die Scanner ihrer Gegner schwerer aufzufinden sein würden. Bislang hatten sie zwar keine weiteren Druhun ausfindig machen können, dennoch hing die Bedrohung durch Khans Krieger in der Luft wie ein dunkles Versprechen. »Eine Schande«, murmelte Parker hinter Garland und nahm einen Schluck aus einer Wasserflasche. »Eine echte Schande, wenn ich daran denke, was wir hier noch alles hätten finden können.« Kirai lächelte ohne jede Erheiterung. »Denken Sie auch noch an etwas anderes als Ihren Profit?« »Ja«, sagte Parker, merklich genervt. »Ja, nur zu deiner Information, das tue ich. Das Wohl der Menschheit zum Beispiel.« »Sie können das sagen, ohne zu lachen?« fragte Garland. Parker ignorierte ihn. »Die Wirkstoffe, die wir hier gefunden haben, hätten Millionen Menschen Krankheit und Elend erspart. Vielleicht sogar anderen Spezies. Und ganz nebenbei ihr Konto anschwellen lassen, wie?« Parker schwieg düster. »Eine verdammte Schande«, murmelte er irgendwann und nahm noch einen Schluck Wasser. Er war der einzige Terraner, dem der Zutritt zur Brücke gestattet war. Parker kannte die Ökologie von Viridis besser als er. Daher hatte Garland beschlossen, ihn in seiner Nähe zu behalten, in der vagen Hoffnung, dass er ihnen helfen konnte, noch lebendige Regionen des Ozeans zu finden. Und außerdem, was viel wichtiger war, um ihn weiterhin im Auge zu behalten. Trotzdem spielte Garland ernsthaft mit dem Gedanken, den Kerl zum Rest seiner Leute zu schicken. Parkers Quengeln und Wichtigtuerei gingen ihm auf die Nerven. Sie hatten die Türen zu den Quartieren nicht verschlossen. Garland kannte die Denkweise der Terraner gut genug, um zu wissen, dass sie Schwierigkeiten machen würden, sobald sie merkten, dass sie Gefangene waren. Aber das Schiff hatte Anweisungen, Alarm zu schlagen, sollte auch nur einer von ihnen unaufgefordert den Hauptkorridor betreten. »Ich verstehe immer noch nicht, wen ihr hier finden wollt«, sagte Parker. Garland grinste angestrengt, ohne vom Scanner aufzusehen. »Wie wär's, wenn Sie das unsere Sorge sein lassen?« Ein Kribbeln in seinem Nacken verriet ihm, dass Parkers Blick auf ihm ruhte. Nein, nicht auf ihm. Auf der Schattenhelix. Und das nicht zum ersten Mal. Das Artefakt hielt Parkers Neugier gepackt, und das erzeugte ein ungutes Gefühl in Garland. So beiläufig er konnte, zog er den Ärmel über die Helix. Wieder schloss er die Augen und versuchte, seine Gedanken auszusenden. »Geist, empfängst du mich? Bitte melde dich. Garland Rokaito ruft den Geist des Meeres. Komm schon, Kumpel, sei da. Bitte sei da.« Er wusste, dass die Mühe vergebens war. Wenn es ein telepathisches Signal gab, wenn der Geist wusste, dass er hier war, dann blockierte die Schiffshülle die Verbindung. Und wenn sie tiefer tauchten, in den unteren Schichten des Meeres suchten, riskierten sie es, den Geist zu verletzen, ihm vielleicht den Todesstoß zu versetzen. »Es hilft alles nichts.« Er wandte sich an Kirai. »Wir müssen wieder auftauchen.« »Bist du sicher?« »Ich muss ins Freie. Wenn er noch sendet, krieg ich nur sowas rein.« »Wer sendet was?« Parker runzelte die Stirn. »Habt ihr nicht zugehört? Die Druhum-Dinge haben Störsender.« »Parker?« »Was?« »Halten Sie die Klappe«, sagte Garland freundlich. »Oder Sie dürfen die Latrinen putzen. Mit Ihrer Zunge.« Kirai schmunzelte. »Ein Schiff voller Komiker.« Parker machte eine wegwerfende Geste. »Unglaublich witzig.« Garland tat sein Bestes, ihn zu ignorieren. »Es ist die einzige Möglichkeit«, sagte er zu Kirai. »Okay«, sagte sie, auch wenn sie nicht völlig überzeugt schien. Er fasste ihre Hand, erfreut, wie warm und zart sie war. Er sah ihr tief in die Augen. »Danke«, sagte er, »dass du mitgekommen bist.« »Ich hoffe, ich werde es nicht bereuen«, sagte sie. Es klang weniger unbeschwert als wahrscheinlich beabsichtigt. Plötzlich starrte sie ihn an. »Was ist los?« »Es ist weg.«
Was meinst du?
Das Gefühl, beobachtet zu werden. Es ist weg.
Sie blickte sich um, als witterte sie eine Falle. Galen war sich nicht sicher, ob es ein gutes Zeichen war oder das genaue Gegenteil.
»Beobachtet?«, fragte Parker alarmiert.
»Von wem?«
Niemand hielt es für nötig, ihm zu antworten. Sie befahlen dem Schiff, langsam aufzutauchen. Jedoch nicht, ohne die Region über ihnen so gründlich wie möglich zu scannen. Die Luft war rein, von den Fäulnisgasen abgesehen.
»Ich schalte zur Sicherheit die Antriebe in Standby«, sagte Galen, als kurz darauf der Rücken der Vago das gräuliche Phlegma durchbrach.
Kirai nickte. »Gute Idee.« Als die Antriebe der Vago zum Stillstand gekommen waren, erhob sich Galen, ein altbekanntes Flattern in seinem Magen.
»Also dann?«
»Galen?« Er drehte sich zu Kirai. »Ich hoffe, du findest ihn«, sagte sie. Er wusste, dass sie es so meinte.
»Könnten wir jetzt endlich mit der Geheimniskrämerei aufhören?«
Parker verschränkte die Arme.
»Wen soll er finden, verdammt nochmal?«
Galen sah Kirai an, aber er zeigte auf Parker. »Behalt ihn gut im Auge.«
»Hast du etwas anderes erwartet?«
Sie lächelte grimmig.
»Gut, dass wir drüber gesprochen haben«,
rief Parker Galen nach, als dieser die Brücke verließ.
»Danke für die Info, Junge!«
Als er den Hauptkorridor passierte, auf dem Weg zu den Steigeisen zur Dachluke, hörte Galen hinter den Türen der Quartiere das Gemurmel der anderen Menschen.
»Wir haben angehalten. Was ist los? Wieso sind die Antriebe aus?«
Er ignorierte sie und kletterte auf den Rücken des Schiffs, darauf bedacht, nicht auf dem glitschigen Metall auszurutschen. Die Nacht war über Virides hereingebrochen. Es war das erste Mal, dass Galen den Planeten bei Dunkelheit erlebte. Über ihm erstreckte sich das glitzernde Band der Galaxis mit einer Klarheit, die ihm fast den Atem raubte. Genau wie der Todeshauch des Meeres, der einen erneuten Großangriff auf seine Geruchsnerven startete. Er schloss die Augen, lauschte in die Nacht hinein, hörte das Blubbern und Furzen der Luftblasen.
»Geist«, dachte er und stellte sich vor, wie seine Gedanken über das Meer flogen. »Ich bin es. Galen. Ich bin zurück, wie versprochen, Kumpel. Bitte sag mir, dass du mich hören kannst.«
Nichts und niemand antwortete ihm. Galen versuchte tief durchzuatmen, trotz der Hand, die ihm die Kehle zudrückte. Er kniff die Augen noch fester zu, konzentrierte jede Synapse auf seinen geistigen Ruf.
»Geist, bitte! Wenn du noch da bist, antworte. Ich brauche deinen Rat.«
Das Meer blubberte und furzte vor sich hin. Doch die leise, geschlechtslose Stimme des Geistes des Meeres war nicht zu hören.
»Sei nicht tot«, dachte Galen. »Bitte, ich brauche dich.«
Nichts. Galen öffnete die Augen und erkannte die Wahrheit. Egal, wie lange er suchen würde, es war alles vergebens. Der Geist des Meeres war vergangen. Er hatte einen weiteren Freund verloren. Er hatte geglaubt, mittlerweile daran gewöhnt zu sein. Doch es tat weh.
»Es tut mir leid«, dachte er. »Ich wollte nie, dass das mit dir passiert.«
Er drehte sich zurück zur Luke, traurig und beschämt, dass er sein Versprechen nicht hatte halten können. Es war das Beste, wenn sie Virides und die verfluchten Juhun hinter sich ließen. Er würde die Antworten auf seine Fragen allein suchen müssen. Der stinkende Wind fegte kalt durch sein Haar, flüsterte in seinen Ohren. Es klang fast wie... Galen wagte es nicht zu atmen. Es klang wie eine Stimme, so leise wie der Schatten des Hauchs eines Flüsterns. Fragte der Wind.
»Wer bist du?«
Er kannte diese Stimme, aber sie klang so schwach, so kläglich wie nie zuvor. Die Stimme eines sterbenden Wesens.
»Ich kenne dich«,
sagte die Stimme. Er fühlte sie in seinem Verstand, in seinem Herzen.
»Ja, ich
kenne dich.
Ich bin's, rief er laut. Sein ganzer Körper bebte. Garlin, erinnerst du dich? Garlin Rokaitor.
So lange her, sagte die Stimme. So lange. Komm, folge mir. Komm.
Wohin? Rief Garlin über das Meer. Aber die Stimme antwortete nicht. Garlin wurde heiß und kalt. Er schloss abermals die Augen, lauschte.
Komm, folge mir.
Etwas erfüllte ihn. Eine Ahnung, ein Instinkt, eine Richtung. Er eilte zurück ins Schiff, so schnell und kopflos, dass er fast von den Steigeisen gefallen wäre. »Ki«, rief er, als er auf die Brücke stürmte, »ich weiß, wo wir hin müssen.« Sie sprang von ihrem Sessel auf. Sie umarmten und küssten sich. »Er ist hier«, jubelte Garlin, »er lebt! Ki, er lebt!«
»Ich weiß, ich wiederhole mich«, sagte Parker mürrisch.
»Aber wer zum Teufel lebt?«
Garlin schob ihn zur Seite und warf sich auf den Pilotensitz. »Übernimm du die Steuerung«, sagte er zu Kirei. »Kurs«, er horchte in sich nach der Richtung, die der Geist ihm übermittelt hatte. »Nord-Nordost!« Kirei tat, wie ihr geheißen. Das Schiff tauchte wieder unter und nahm erneut Fahrt auf. Garlin hielt die Augen geschlossen. Er stellte sich einen antiken Kompass vor seinem inneren Auge vor und behielt die Nadel genau im Blick. Hoffnung loderte in ihm. Er lebt. Er musste aufpassen, dass seine Freude die innere Stimme, die versuchte, ihn zu führen, nicht übertönte. Sie brachten 100 Kilometer hinter sich. 200, 300. »Halt an!« Garlin schlug die Augen auf. »Hier ist es!« Ja, kein Zweifel, er war am Ziel. Oder besser, einige 100 Meter darüber. »Hier!« Garlin tippte auf das Scanner-Display, fiebrig vor Aufregung. Kirei beugte sich vor und sah, was er sah. Unter dem Schiff gab es nichts als tote Materie, bis hinab in die abyssale Region des Meeres. Doch irgendwo dazwischen gab es eine Blase, vielleicht 800 Meter breit und lang. Eine Blase aus lebendigem Schleim, ein kläglicher Rest des Meeres, wie er es damals kennengelernt hatte. »Okay«, sagte Kirei, »was hast du jetzt vor?«
»Ich geh runter«, sagte Garlin.
»Der Funk ist gestört«, erinnerte sie ihn. »Wie bleiben wir in Verbindung?«
»Gute Frage«, Garlin rieb sich das Kinn.
»Davon abgesehen«, sagte Parker, »während du in den Glibber tauchst, sitzen wir hier fest.« Direkt auf dem Silbertablett, falls diese Dinger wieder auftauchen.
Er hatte recht und das störte Garlin.